Moment, wir haben zwei Bibeltexte gehört, wie sie nicht gegensätzlicher könnten sein. Zuerst ein Ausschnitt aus der Bergpredigt, Feindesliebe. Wenn die eine auf die eine Backe zwickt, hat die andere auch noch her. Wenn einer will, dass ein Kilometer mit dem Geist gehen, geht es weh. Und er jetzt als Predigtext der Brudermord. Das ist die älteste und berühmteste Kriminalgeschichte. Eben die beiden Söhne von Adam und Eva, der eine der Bauer, der andere Schäfer, beide haben geopfert. Gott hat das eine Opfer, das vom Abel gnädig angeschaut, das vom Kain aber nicht. Der ist verrückt worden und hat ihn umgebracht. Das ist der erste Mord in der Menschheitsgeschichte, der Brudermord. Das Motiv? Neid vom Kain auf einen Abel, weil dem offenbar alles leichter vor Hang scheint zu gehen. Man kann die Geschichte noch ganz anders erzählen. Es wird ein Leich gefunden. Bei dieser Leich handelt es sich um einen toten Abel. Umgekommen ist er durch Gewalt. Kein Unglücksfall, sondern Mord. Wer ist der Täter? Nach der Bibel war die Menschheitsfamilie dann noch klein. Ich frage also nur Adam, Eva oder Kain. Sie werden nacheinander befragt, wer könnte zur Tatzeit am Tatort gewesen sein. Wer hat das Motiv zur Tat? Ergebnis, der Kain hat kein Alibi, aber ein Motiv. Er ist also der Täter. Wir haben hier in knappster Form alle Elemente von einem Kriminalroman. Der Mörder, sein Opfer, das Motiv, der Hergang vor Tat und das Ende. Die Bibel kann spannend sein wie ein Krimi. In dieser Geschichte haben wir alles, ein Verbrechen, der Mord, ein Täter, der Kain, ein Opfer, der Abel. Wir haben das Motiv, der Neid, der Tatort, der Racher und die Tatwaffe stehen. Und entsprechend tut nachher Text, der gross, sprachliche grosse Verdichtung, das Verhör ausschaffen. Kain, wo ist dein Bruder? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstetig und flüchtig sollst du sein auf Erden. Der Richter verkündigt nicht nur das Urteil, sondern gewährt dem Mörder kein Honorschutz vor der Linkjustiz. Die theologische Wissenschaft von den letzten 50 Jahren hat zu dieser Geschichte interessante Erkenntnisse gemacht. Dazu gehört zum Beispiel die Feststellung, dass die alte Sache vom Brudermord ursprünglich eine einzelne Geschichte war, die man von Generation zu Generation hat erzählt. Und die hat sicher im Verlauf der Zeit Menge Wandlung erfahren. Erst der, der die 5 Bücher von Mose zusammengestellt und herausgebracht hat, hat dieser Sage den Platz gegeben, den sie für heute einnimmt. Nämlich einen Platz, gerade nach den Geschichten von der Erschaffung der Welt, um Sündenfall vom ersten Menschenpaar. Der Autor war ja, wo der Kain und Abel zu den Söhnen vom ersten Menschenpaar gemacht hat. Zu den Söhnen von Adam. Adam heisst im Hebräischen nichts anderes als Mensch. Die schriftstellerische Massnahme am Anfang von der Menschengeschichte, die Sage vom Brudermord zu stellen, ist eine wichtige Ansage. Es soll damit zum Ausbruch gebracht werden, so geht es unter den Leuten zu, von heute bis her an Anfang wie auch in Zukunft. Die Geschichte von Kain und Abel ist die Geschichte der Menschensöhne. Es geht nicht um irgendeinen Herr Kain und irgendeinen Bürger namens Abel. Es geht um die Menschen schlechthin. Die Geschichte zeigt, wie der Mensch mit dem Mensch umgeht. Homo homini lupus. Der Mensch ist ein Mensch, ein Wolf. Wir modernen Leute sind in Gefahr, in dieser Geschichte auf einmal die Ungerechtigkeit von Gott zu konstatieren. Ich habe in der Unterweisung gängig wieder junge Leute gehabt, die gesagt haben, eigentlich ist der Hauptschuldige in dieser Geschichte Gott, weil er den einen gegenüber dem anderen bevorzugt. Unsere Jugendlichen haben einen ganz stark ausgeprägten Gerechtssinn. Und wir haben heute ein grosses gesellschaftliches Ziel, nämlich die Chancengleichheit. Und darum fällt unser Augenmerk sofort auf den Gott, der am einen sein Opfer mit Wohlgefallen annimmt und am anderen sein ablehnt. Wir haben übrigens schon vor 2000 Jahren darüber nachgerübelt, warum in dieser Geschichte das Opfer vom einen angenommen und das vom anderen verworfen wird. Im Neuen Testament kann man an paar Stellen unverblümt davon lesen, das Opfer vom Abel sei in gottesfürchtiger Haltung dargebracht worden, das vom Kain aber nicht. Aber wir haben ja die Geschichte gelesen und haben nichts davon gehört, dass da ungleich sei geopfert worden. 1758 hat der aufklärerische Zürcher Dichter, der Salomon Gessler, ein Buch geschrieben mit dem Titel «Der Tod Abels». Dort drinnen wird darüber spekuliert, warum nur das Opfer vom Abel sind angenommen worden. Und der Autor kommt zum Schluss, der Kain hat sein Opfer eben nicht heiter, sondern verbissen und unmutig, fast gittig dargebracht. Er hat seinen Gottesdienst mit unvergnügter Seele gefeiert, also als eine Art Griesgram, wo ihm das Zwungene vom Opfer auf dem Gesicht geschrieben war. Der Abel hingegen, der habe unverkrampft und fröhlich mit positiver Grundhaltung geopfert und darum sie geben das angenommen worden. Der Gessler hat im unfröhlichen Wesen das Urböse gesehen. Er hat seine Zeitgenossen zu einer heiteren, gelassenen Grundstimmung ermuntern. Das hat sicher seine Berechtigung. Wir reformierte Christen, wo wir manchmal Gottesdienste haben, die sehr traurig wirken, wir könnten die Ermunterung gut brauchen. Aber der Gessler hat letzte Schlusszug aus der Geschichte von Kain und Abel. Es gibt nicht den geringsten Hinweis darauf, dass der eine der Frohnatur oder der andere ein Feisterling war. Unsere Geschichte spekuliert nicht darüber, warum das Opfer vom einen angenommen worden ist und das andere nicht. Sie setzt einfach voraus, dass zwei Menschen nebeneinander sich um etwas bemühen und nachher müssen erleben, dass es am Ende gelingt, das Ziel zu erreichen, während der andere einen Misserfolg hat. Mit dieser Feststellung sind die alttestamentlichen Leute weit näher an der Wirklichkeit des Menschseins als die späteren Deuter. Wir werden die Chancengleichheit auf allen Gebieten, wo ein gutes und notwendiges Ziel ist, so weit können treiben, wie wir wollen, es wird das immer geben. Dass der eine an dieser Stelle leichter und der andere schwerer hat als der andere. Wenn wir die Menschen äußerlich in Uniformen stecken, alle zusammen, dann wird gleich aus der einen Uniform ein hübsches, aus der anderen Uniform ein hässliches Gesicht schauen. Es wird gegen Menschen geben, die ihre Arbeit hervorragend machen und andere, die sie nur durchschnittlich oder sogar ungenügend bewerkstelligen. Zwei Zwillingsschwestern heiraten, die eine bringt gesunde Kinder auf die Welt, die andere sehnt sich vergeblich nach einem Kind. Schliesslich, der Blick in die Todesanzeigen von Tageszeitungen zeigt, hat der eine ein längs und unbeschwertes Leben und lebt vielleicht gar nicht gesund, und der andere ein kurzes und vielleicht noch leidvolles Leben, trotz gesunder Lebtung. Die Erfahrung, die keinen im Zusammenhang mit seinem Opfer macht, ist eine Urerfahrung der Menschen. Es ist darum nicht nötig, ihm irgendwelche Bosheiten zu unterstellen. Ich habe Verwandte in meinem Alter, Cousin. Da war der eine Bruder ein Wunschkind gewesen. Die Eltern haben 5 Jahre auf ihn gewartet. Und er, als er gekommen ist, sind sie überglücklich gewesen. Sie haben alle Hoffnungen und Erwartungen in ihn projiziert. 15 Monate später ist der Bruder auf die Welt gekommen, Betriebsunfall. In den hat man gar keine Hoffnungen gesetzt. Der hat am Anfang von seinem Leben 2 Jahre einen Stein gemacht und geschnaubt. Darum hat man ihm die Schnuppe gesagt. Der Älter ist verbrochen an diesen Hoffnungen. Immer im Schritt, immer beschissen. In der Schule anfangen zu rögeln, zu den Schulen ausgehen, habe ich einen Beruf erlernt. Und mit 24 stark betrunken durch einen tragischen Unfall Paraplegiker geworden. Und der andere 15 Monate später, wo man nichts rein hat gesetzt an Hoffnungen, hat eine riesige Karriere gemacht. Hat eigentlich nur müssen abschauen, können abschauen, wie man es nicht machen darf. So ist das Leben. Und darum sind wir bei der Gretchenfrage, wie hast du es mit dem Erfolg und dem Glück der anderen? Wie wirst du damit fertig, dass andere besser ankommen als du? Wie drehst du das Gefühl, das hier und da zu deinen Ungunsten sichtbar und spürbar wird? Der Kain hat das Problem auf seine Art gelöst. Er hat ihn beseitigt, wo durch seine bloße Anwesenheit für ihn ist zur Anfechtung geworden. Das ist bis heute ein gängiges Mittel, für die eigenen Nachteile auszuwetzen. Man beißt den Tüchtigeren weg, hängt die Mauer gattig an, macht Stimmung gegen ihn, zermürbt ihn, bis er aufsteckt. Ist der Anger fort, dann scheint die Welt wieder in Ordnung zu sein. Man fühlt sich selber nicht mehr im Schatten, obwohl man dabei nicht tüchtiger ist worden. An den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten ändert sich nichts, wenn man den Anger beseitigt, aber die Schwäche erscheinen dann nicht mehr so gross. Der Jean-Jacques Rousseau hat in einem Satz zusammengefasst, was die keine Abelgeschichte auf ihre Weise deutlich macht. Alle Bosheit entspricht der Schwäche. Letztlich hasset und verachtet Kain in seinem Bruder sich selber und seine Erfolgslosigkeit, seine Unzulänglichkeit, sein Versagen. Darum schlägt er auf einen Bruder ein, darum projiziert er seinen Selbsthass auf einen Menschen nebenan und hat das Gefühl, er kann, indem er den anderen kaputt macht, sich selber rehabilitieren. Der Urgrund der Boshaftigkeit ist Angst. Angst um uns selber, Angst am Arbeitsplatz, bei den anderen, als Versagen zu gelten. Die Angst in der Ehe, man könne vom anderen unterbuttert, ausgenutzt werden. Die Angst vor gebildeten Leuten, man könne für geistig unbelichtet gehalten werden. Die Angst vor den Wohlhabenden, man könnte als armer Schlucker angeschaut werden. Die Lösung von Kain ist also keine. Das sehen wir ein. Unsere Lösungsversuche, auch wenn sie nicht zum Totschlag führen, dafür aber auf eine subtile Art und Weise den anderen verletzen und sein Glück kaputt machen, sind auch keine Lösungen. Das merken wir am besten dann, wenn wir selber in die Situation vom Abel kommen und nur mit Mühe und Not den Tötungsversuch vom Kain entgehen. Wie aber werden wir fertig mit uns selber, wenn wir müssen erkennen, dass unsere Lage von der vom Abel nach der Opferung gleicht. Wie und wo finden wir Kraft, mit dem erfolgreicheren, vermögenderen, glücklicheren, intelligenteren, ausgewogenen Menschen anders umzugehen, als kein mit dem Abel? Können wir die Gebote der Bergpredigt erfüllen? Sind wir tatsächlich so stark, dass wenn es einen schlägt, auch noch die andere Backe herzuhaben? Dass wenn es einen der Mantel nehmen, ihm das ganze Gewand geben. Den Gegner wirklich zu lieben, das ist wahrscheinlich für die allermeisten Leute von uns eine Utopie. Bergpredigt ist einer der ganz zentralen Texte in der Bibel im Neuen Testament, das Gebot der Feindesliebe. Aber seien wir ehrlich, die meisten von uns erreichen nicht das Ideal. Darum müssen wir vielleicht noch nach anderen Möglichkeiten suchen. Und das ist zum Beispiel die, dass man sagt, wir müssen auch das Anliegen von der absoluten Gerechtigkeit, wo wir darauf gerne Anspruch hätten, fallen. So sehr Gerechtigkeit weiterhin in einer ungerechten Welt ein erstrebenswertes Ziel ist, und so fest wir uns, wenn wir können, in Dienst von der Gerechtigkeit im Gleichen, im Grossen, stellen, Wir sollten einen Abschied nehmen von der Vorstellung, es stehe aus alles zu, was das Lebensschicksal anbelangt. Grosse Gaben und Fähigkeiten, glückliche Ehe, ein langes Leben. Auf das hat niemand ein Anrecht. Wenn wir es haben wollen, dann sollen wir von Herzen dankbar sein. Aber wenn zum Beispiel alle meine Geschwister eine glückliche Ehe haben, habe ich noch kein Menschenrecht darauf, das so zu haben. Weil meine Freunde alle gesunde Kinder haben, fröhliche, flotte Menschen, habe ich selber keinen Anspruch auf Kinder. Wir lernen aus dem Neuen Testament, dass ein Christ das alles aus Gnade bekommt, aber nicht, weil er ein Recht darauf hat. Wir dürfen Wünsche und Bedürfnisse haben, aber ob wir es überkommen, ob das erfüllt wird, das ist Gnade, Gottes Geschenk. Wenn mir mein Ehepartner früher wegstirbt, dann darf ich das nicht als Ungerechtigkeit werten, die mich gegen alle aufbringt, die ihr das Eheglück geniessen können. Ich zum Beispiel habe ein wunderbares Leben gehabt, habe eine Karriere machen beruflich. Ich habe einen Monat vor der Reise eine wunderbare Frau kennengelernt, bin auch heute mit ihr zusammen. Für mich war immer klar, wenn ich 30 bin, habe ich mindestens 3 Kinder. Mit den Gielen gehe ich schauten, mit den Modi wird diskutiert. Ich habe allzu viel mehr bekommen in meinem Leben, als ich mir je gewünscht habe, aber keine Kinder. Und habe etwa 750 Kinder getauft in den Gottesdiensten. Und haben mir immer gesagt, die können nichts dafür, dass du keine Kinder hast, also bist fröhlich mit den Fröhlichen und feier die Taufe so richtig schön. Die letzte hatte ich vor 14 Tagen 2 Kinder. Zuerst mal ein Mädchen von 2 Frauen, ganz speziell war, eine grosse Taufgesellschaft, alles junge Leute mit Tattoos und Piercings. Ich habe mich sehr gefreut, dass die in die Kirche kamen. Und nachher als Kontrastprogramm war der Joderclub Flühblümli aus dem Biggetal. Die Kirche gestossen voll, eine wunder Stimmung. Und nachher, als wir mit dem Abend mal angefangen haben, ist mein Handy losgegangen im Rucksack. Dann haben alle geklatscht und einen gemerkt, das ist der Heilige Geist. So muss man das Leben anschauen. Und so muss man sich freuen. Wir müssen die Freude in uns trainieren, wir müssen entwickeln. Wir müssen eine Mitfreude entwickeln an dem, was andere Schönes haben. Und wir müssen unsere Stärken geniessen und anderen lassen gut kommen. Die Fähigkeit zur Mitfreude ist bei vielen Leuten unterentwickelt, darum müssen wir sie aktivieren. Wenn der keiner hätte gesagt, ich bin traurig über meinen Misserfolg, ja, dann hast du doch auch gut gemeint. Aber lass uns froh sein, dass wenigstens dein Bemühen so kommt. Es mag sein, dass wir im Vergleich mit anderen hoffnungslos unterlegen sind. Es mag sein, dass wir bei unserer Lebensbilanz zum Urteil kommen, eigentlich sind wir doch reichlich dürftig ausgestattet worden und haben nicht so viel mehr gebracht. Das ist vielleicht eine bittere Lebenserkenntnis. Es gehört Kraft dazu, mit so einem zu leben. Aber ein Mensch, der von sich so redet, der weiss auch, dass ihm viele und wertvolle Seiten vom Leben verschlossen bleiben. Denken wir in diesem Zusammenhang an einen Behinderten, eben Paraplegiker. Aber wir erfahren auch, dass alle Menschen mit ihrer Schwäche, mit ihrer Behinderung heiter leben können, dass sie als Menschen ausgesprochen reich sein können, weil sie auf andere zugehen und so können unentbehrlich werden. Wer einmal angefangen hat, den Leuten mit Liebe zu begegnen, der hat sehr bald begriffen, dass er gefragt ist und bleibt, ganz gleich, was er für Mängel hat. Die herzliche Aufnahme vom anderen Mensch, wer er immer sei, ist nach wie vor Mangelware auf dieser Welt. Der Ärmste oder der Erfolglose bleibt gefragt, wer seine Liebe andere Menschen erreicht. Sie ist am Ende die Einzige, die zählt. Jesus hat uns das vorgelebt und vorgehabt. Das kurze Leben ist schade dazu, für einander das Glück kaputt zu machen. Der Jean-Paul sieht die Sache klar, wenn er sagt, wir Menschen sind im Tod alle Brüder. Das gemeinsame Schicksal des Todes müsste uns alle zusammenführen und dazu drängen, dass wir in der kurzen Zeit unseres Daseins zwischen dem Blitz der Geburt und dem Donnerschlag des Todes einander nur Gutes und Liebes antun. Ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, dass wenn man gut tut, dass wenn man grosszügig ist, dass wenn man probiert, eben den Menschen positiv gegenüber zu tragen, sich das irgendeinisch von irgend unerwarteter Seite her bezahlbar macht, dass man mit einer Sonnenhaltung Glück und Freude erlebt und Liebe, gerade an Orten und von Menschen, wo man es nie erlebt hat. Darum ermuntern uns alle, probieren wir mit Liebe ins Leben zu gehen und den Menschen gegenüber aufzutreten. Amen.